77% von dieser Transformationen scheitern.
Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich Anita Imbach bei mir zu Gast. Anita ist Gründerin von der AI3 Consulting, hat Expertise im Bereich Projektmanagement und ist Dozentin an der HWZ für genau das Thema Projektmanagement. Anita, herzlich willkommen.
Danke, Stefano. Freut mich, dass ich heute auch bei dir sein darf.
Danke für deine Zeit, Anita. Willst du noch etwas zu dir erzählen?
Zu mir? Du hast mich schon so gut vorgestellt. Ich kann nur erwähnen, dass ich leidenschaftliche Projektmanagerin bin und dass ich immer sage, der Auftrag und der Mensch ist bei mir im Zentrum. Und es funktioniert nur mit beidem zusammen.
Sehr schön. Dann haben wir schon mal die erste Gemeinsamkeit, Anita. Aber fangen wir mal weiter vorne an. Projektmanagement. Viele haben das wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört, in irgendeinem Kontext. Aber wenn man von Projektmanagement redet, bringen wir mal ein bisschen Licht in diesem Tunnel. Von was reden wir überhaupt, wenn wir von Projektmanagement reden?
Projektmanagement ist noch spannend. Das ist so wie jede Fahrt mit der SBB und jeder hat das Gefühl, der SBB gehört einem. Und im Projektmanagement ist es ein bisschen das Gleiche, weil jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Projekt in seinem Leben gemacht oder hat das in irgendeiner Form in der Schule gehört und hat das Gefühl, ah ja, ich weiß, wie es funktioniert und ich kann es ja. Und gleich ist es extrem interessant, weil ich bin auf ein Studio gestoßen und die sagt, 77% der Veränderungsprojekte bzw. digitale Transformationen scheitern. Das ist doch ganz interessant für das, dass ja jeder ein Profi ist. Und ich finde das Thema extrem spannend, weil vor allem gerade heute mit Digitalisierung und etc. sind auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen rum. Und der Begriff, was ein Projekt ist, hat sich aus meiner Sicht ein bisschen verwässert. Weil viele sagen, digitale Transformation darf nicht aufhören. Das ist immer ein stetiger Prozess. Das stimmt. Jedoch sage ich, jede Veränderung ist per se ein Projekt. Und das Projekt ist klar definiert. Und zwar in 4 Punkte. Also das Projekt ist einmalig, denn ein Projekt hat wirklich ein spezifisches Resultat und Ziel und ein Projekt hat auch einen gewissen Umfang von Ressourcen, die ihm zugeteilt worden ist und ein Projekt hat per se auch bestimmte Risiken und Unsicherheiten, die es mit sich trägt.
Ist denn es Projekt auch so zu definieren, dass es zeitlich limitiert ist, oder? Das ist das, was du vorher gesagt hast, ja, digitale Transformation, und da gebe ich dir recht, ja, die ist kontinuierlich, ja, also somit ist eine digitale Transformation nicht ein Projekt, sondern vermutlich als Vorhaben einzustufen, weil ein Projekt ist ja, die Definition unter anderem von einem Projekt ist ja auch, dass es einen klaren Anfang und ein klares Ende hat.
Ja, du sagst es richtig. Also ich würde sagen, digitale Transformation ist so wie der Überbau und das Projekt ist innerhalb der digitalen Transformation. Weil was wirklich, man muss aber, also eins vom Wichtigsten ist, wenn man das Projekt anfängt, dann muss ich überlegen, okay, was ist es für ein Projekt? Klar, wenn ich vorher gesagt habe, ein Projekt ist Veränderung. Aber es kommt immer darauf an, was ein Projekt ist. Also ein Bauprojekt ist ja viel statischer als jetzt ein Digitalisierungsprojekt, wo relativ viel neu ist, wo man kann Sachen umstellen, neue Arbeitsweisen, man muss sich neues Know-how etc. aneignen. Und da ist es sehr wichtig, sich am Anfang zu überlegen, okay, ein Projekt, wie viele Veränderungen oder was verändert das Projekt hinsichtlich der Arbeitsweise und der Menschen? Und dann je nachdem muss es ein bisschen anders starten. Ich würde sagen, wenn es, so wie du gesagt hast, wenn es eher eine Transformation ist und eine größere Veränderung, dann fängt es so wie vorher, so wie früher noch an. Also im Vorhaben ist es noch so wie ein separater Baustein, der vorher anfängt, und zwar mit dem Veränderungsprozess. mit dem Ziel, was wollen wir, dann auch mit den Führungspersonen, um die ins Boot zu holen, um auch eine gewisse Transparenz zu schaffen, vielleicht auch Kommunikation, bevor dass man dann wirklich ins Projektmanagement, weil Projektmanagement heisst Umsetzung, einsteigt. Und nachher kann man das per se sehen, das Projekt fängt mit der Umsetzung an und es hat auch ein Ende, wenn etwas eingeführt ist. Und wenn ich es nachher dann jetzt wieder den Rahmen schliesse zur Transformation, ist es so, wie ein Projekt ist eingeführt, aber Menschen müssen nachher noch weiter begleitet werden. Da muss man so wie ein gewisses Status-Meeting oder mal einen Punkt machen, okay, ist das, was wir gemacht haben, richtig oder braucht es Anpassungen?
Ja, ich glaube, also allgemein, vielleicht, wir sind ja voll in dieser Thematik drin, digitale Transformation, einfach für alle, nochmal den Kontext, damit sie den Kontext verstehen. Oder also digitale Transformation ist ja so einzustufen, dass man ja gewisse strukturelle, organisatorische, prozessuale Anpassungen, es gibt verschiedene Handlungsfelder, wo man da natürlich kann eine digitale Transformation, ja, der Beisteuer in dem Sinne, oder wo digital transformiert wird. Und du redest schon von Veränderungen. Ja, das ist ein ganz grosser Veränderungsprozess. Also es geht so ein bisschen im Bereich Change Management rein, wo ja auch eine der grossen Herausforderungen ist, ist ein Transformationsprojekt. Und das Projektmanagement ist auch eine von diesen grossen Herausforderungen, die im Rahmen von dieser ganzen digitalen Transformation anzutreffen ist, in dem Sinn, oder?
Ja, genau. Und ich habe jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen aus meinem Alltag auch anschwätze, also es vielleicht auch ein bisschen abbrechen.
Genau.
Ist es so, wie das Projekt hat auch ganz hat auch Komponenten, an denen kann man sich sehr, sehr gut orientieren. Und ich nehme sehr, sehr gerne das Projekt Canvas. Das kann man auch googlen und abladen, weil das ist ein One-Page, eine schöne Übersicht. Und je nachdem, ob das Projekt klein oder grösser ist, kann man das noch ein bisschen mehr ausführen. Aber ich finde, für eine Projektübersicht ist das wirklich, wirklich sehr hilfreich. Und ich muss sagen, eins von den Stolpersteinen ist, was ich aus der Praxis kenne, sind genau die unklaren Ziele. Also es fängt wirklich zuvorderst vorne an. Und es ist mir jetzt schon ganz konkret zweimal passiert, als ich in ein Projekt gekommen bin, wo ein bisschen festgesteckt ist und ich gefragt habe, kann ich den Projektauftrag sehen und was sind die Projektziele? Und andere Projektleiter oder auch der Auftraggeber haben mir erstens keine klare Antwort geben können. Und zweitens hat es auch nicht konkret etwas gehabt, was man können sagen konnte. Sondern sind dann plötzlich so studiert, es ist ja gleich dem und dem, ich ist ja klar, wir machen das ja das und das. Und dann habe ich dann so wie gefragt, aber was sind Ziele? Was sind die ganz konkreten Ziele? Messbare Ziele? Weil das ist nämlich nachher ganz, ganz wichtig. Weil zum Beispiel, wenn man sagt, okay, in unserem Projekt möchten wir zum Beispiel, das hatte ich einmal gehabt, in einer Lieferkette, wo ich das Projekt hatte, ist noch alles sehr, sehr viel auf Papier gegangen. Es hat ganz, ganz viele verschiedene Systeme gehabt. Und zum Beispiel ist es darum gegangen, dass die Lastwagenchauffeure nicht mehr die ganze Ladung müssen, mit dem Excel zuerst kontrollieren und abhäkeln. Und nachher das Excel am nächsten Ort ausfüllen. Am Schluss hat es da extra müssen in die Zentrale fahren, um das abzugeben. Sondern sie haben gesagt, okay, der Prozess oder in dieser Transportkette wollen wir digitalisieren. Das heisst, die Lastwagenchauffeure kommen das iPad über und können dort ihre Routen abprüfen, können dort ihre Ladungen abprüfen, kontrollieren, Häkchen setzen etc. Nachher wird das automatisch in die Zentrale geschickt. Das ist etwas sehr, sehr Grosses. Sagen Sie dir, aber was möchtet ihr damit erreichen? Ist es Prozess, also möchte man Leerfahrten minimieren? Will man Prozesssteigerung machen? Möchte man 30% Prozesssteigerung machen? 80%? Weil anhand von dem Beispiel möchte ich sagen, wenn man Ziel konkret benennen, weil das ist nachher so wie der Leuchtturm, dann heisst das Projekt auch okay. das ist Priorisierung. Also was müssen wir priorisieren? Welcher Prozess bringt uns die 30% mehr Prozesseffizienz und welchen tun wir weiter runter priorisieren? Und wenn das nicht vorhanden ist, wird vielleicht etwas Falsches gemacht. Oder, was in dem Projekt ganz, ganz oft vorkommt, aus einem Maus wird nachher ein Elefant und dann wird es so komplex, dass es aus dem Boden läuft.
Also der Scope wird automatisch erweitert, wie man so schön sagt, oder?
Genau. Und das ist nachher das zweite, also wirklich das zweite Punkt. Danke, Stefano, für den Steilpass. Was wirklich, warum das 70% scheitert, ist die schleichende Scope-Erweiterung. Es gibt immer wieder Zusatzanforderungen und das sind verschiedene Komponenten. Es kann sein, genau die unklaren Ziele, dann haben wir noch Kunden, dann haben wir noch Lieferanten, dann heisst es, ah, wir wollen das noch schnell machen, wir wollen das vielleicht nicht machen, ach komm, das geht dann schon noch. Und das ist ganz klar ein Job im Projektleiter. Also er muss einerseits das Team vor dem schützen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach, weil gerade wenn der Auftraggeber kommt und sagt, ich habe noch eine Idee oder ich habe dort noch eine Idee, aber der Projektleiter steht in der Mitte und ist verantwortlich, weil der Projektleiter hat Lieferverantwortung, Ressourcenverantwortung, ist nachher verantwortlich, dass der Auftrag abgeschlossen wird, aber er muss es nicht allein machen. Und das ist eine ganz typische Projektleiter-Aufgabe.
Also da habe ich immer das gleiche Beispiel, das ich bringe, und das habe ich schon in verschiedenen Folgen schon gebracht, aber ich bringe es gerne nochmal. Und zwar mit dem Umbau von einer Wohnung oder von einem Haus, das spielt doch keine Rolle. Du fängst mal an mit dem Küche-Bad-Umbau. Ich bin der Praktiker, oder ich versuche jetzt das Praktische mal darzustellen, wie du gemacht hast mit dem Chauffeur. Das heisst, ich habe einen Küche-Bad-Umbau und nachher merkst du, ja gut, ich könnte noch die Plättchen machen und ich könnte noch streichen und ich könnte noch Fenster ersetzen und ich könnte ja grundsätzlich alles. Am Schluss ist es nicht mehr Küche-Bad-Umbau, sondern es ist eigentlich eine komplette Sanierung von der Wohnung oder von was auch immer. Und das ist so quasi zu verstehen mit der Scope-Erweiterung. Oder dann fängt man mal an, ja, ich bin ja eh schon dran. Ja gut, weißt du, wenn wir ja eh schon dran sind. Und was passiert dann mit der Timeline oder mit der Deadline? Die bleibt ja nicht stehen, sondern wenn ich ja mehr muss machen, dann zieht sich das auch mehr nach hinten. Und das hat Ressourcen, also in Form von Finanzen, in Form von Zeit, in Form von personellen Ressourcen, natürlich massive Auswirkungen.
Ja. Und dazu habe ich zwei Tipps. Also der erste ist, um das haben wir mit den Leuten gerade herausfordern, sage ich. Projektleiter darf und muss auch ab und zu provokativ sein. Die Rolle nehme ich auch immer mal wieder ein. Und das heisst, was lassen wir weg? Weil manchmal, vielfach ist es einfacher, die Leute können viel besser sagen, was lassen wir weg? Oder was brauchen wir nicht? Oder was ist für uns ein No-Go? Also die ganz konkreten negativen Fragen, die geben sehr, sehr klare Antworten. Und das ist zum Beispiel, wenn ich auf dein Beispiel rüberkomme, Stefano, wenn man wirklich kann fragen, okay Anita, das ist deine Küche, du hast mir 20 Wünsche abgebracht, was können wir weglassen, dass du gleich noch kannst am Abend das Essen für deine Familie kochen? Sage ich plötzlich an, 3 Sachen brauche ich und dann fange ich schon an, ja, wäre noch schön, aber. Und da kann man sehr, sehr gut das wieder auf eine gute Art, ich sage ja auf eine gute Art, das wirklich wieder auch minimieren. Und das ist eine Art, ist eine Methode für eine Priorisierung. Und der zweite Tipp, den ich sage, ist, und ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ich gehe aber immer sehr gerne zu den Leuten, sei es direkt in die Fabrik, sei es direkt in ein Kundencenter, weil die Experten, die tagtäglich arbeiten, die wissen genau, wie der Prozess läuft und das weiss nicht der Büromensch und das weiss auch nicht immer der Chef und der Inhaber. Es ist auch nicht per se immer noch alles wissen. Und die Leute erzählen so gerne von ihrer Arbeit und die blühen auf, wenn man sie fragt. Und sie bringen auch sehr viele Verbesserungsvorschläge. Also das heisst, die Leute sind so wie kleine Unternehmer, aber vielfach muss man sie ein bisschen animieren und mitnehmen. Das heisst, mein Tipp ist, schon von Anfang an, sucht euch auserwählte Leute, auch Experten, die wirklich wissen, wie das Geschäft funktioniert. Einfach eine kleine Truppe, das hilft enorm für den Projekterfolg und für die Akzeptanz.
Also gerade das in die Richtung Key-User, wo du quasi Key-User definieren musst, sagst du ja aus dem Fachbereich oder deren Abteilung nämlich XYZ und so eine kleine Community quasi aufbauen und auch verschiedene Sichtweisen natürlich so versuchst abzudecken. Oder also nicht nur von einem Bereich, ich sage jetzt einfach mal Finanzen, dass nur quasi den Finanzpart abholst, sondern halt Finanzen, Produktion, Lieferung und was auch immer bei grösseren Unternehmungen. Bei KMUs macht es natürlich Sinn, dass man dort auf Projektleiterebene oder je nachdem, wenn es Square ist, Square-Betrieb, dass man da halt verschiedene Sichtweisen natürlich mit ins Boot nimmt.
Ja, genau. Und ich sage immer, aber wichtig, das ist wirklich auch wichtig, oder wer mal ins Boot nimmt, muss nicht alle und die ganze Firma ins Boot nehmen. Aber der direkte Chef oder der Unternehmungsinhaber, wenn es eine kleinere Firma ist als KMU, sie wissen meistens, welche Leute dass man in ein Projekt einnehmen kann. Und das ist wirklich ein riesen Mehrwert. Und was ich auch schon erlebt habe, ist eigentlich so, schon mehrfach erlebt, das war so spannend gewesen. Am Anfang ist klar, so ein bisschen, okay, was muss ich jetzt da machen? Und dann kommt es an die Arbeit und. Aber wenn die Leute mal begriffen haben, was ist denn der Auftrag und was ist das Ziel und was bringt es denn für mich selber oder was bringt es für das Team, dann sind das, ich sage immer, das sind die positiven Kritiker, also das sind wirklich, die tun wirklich kritisch in der Frage, was man machen will, wie sie es verstehen wollen. Und nachher sind sie positiv eingestellt und helfen mit und sie tun das Projekt verteidigen. Also ich muss gar nicht mehr Projektmarketing, Stakeholder-Management, also wenn es nachher dann an die Umsetzung geht oder in die Schulungen geht, dann sind sie, die das Projekt prägen. Darum ist es auch wichtig, dass wir Leute im Projekt haben, die akzeptiert sind in der Firma. Und das ist wirklich, das ist so wie ein, sagen wir, das ist so wie ein kleines Schneeballsystem, aber es ist wirklich so. Die sind ja dann auch stolz. Und das soll auch so sein. Und die anderen automatisch ins Boot holen.
Das ist ja so. Also das ist auch übrigens auch meine Erfahrung, Anita, an der Stelle, wo ich machen darf in verschiedenen Projekten. Erstens, empowern von den Leuten, ich sage jetzt mal an der Front, Anführung und Schluss, also die wirklich operativ sind. Je mehr man sie abholt, desto mehr Informationen kommt man rüber. Dann eben, dass du die Leute hast, die quasi das Projekt tragen und schützen, das ist mal das andere. Eben, ich nehme wieder das Wort Key-User. Und am Schluss geht es ja auch darum, dass sich ja der Mitarbeiter involviert fühlt, oder? Also er ist Teil von dem Vorhaben, wo natürlich unternehmerische Auswirkungen und positive Auswirkungen, ich hoffe nur mal, wird haben. Und das tut ja auch die Mitarbeiterbindung fördern, das tut die Akzeptanz fördern. Also es gibt ja verschiedene, ist ja sehr vielschichtig.
Ja, das ist so. Und ich möchte auch noch gerne auf die andere Seite, das ist genauso wichtig. Also Key-Users, aber nachher auch die Führungskräfte oder der Auftraggeber. Also vielleicht bei einem KMU kann das ein Abteilungsleiter sein, sagt auch, du bist der Auftraggeber vom Projekt. Auch in einem KMU, kleiner oder grösser, kann es durchaus auch der Chef sein, je nach Größe und Wichtigkeit vom Projekt. Ich sage, es geht nur immer um Grösse, es ist irgendwie so und so viel Ressourcen und so viel Kosten, sondern auch die Wichtigkeit und auch, was es bedeutet oder für die Unternehmung, wo das Projekt aufgehängt ist. Das ist genauso wichtig, weil ich es wirklich auch schon erlebt, dass sich eben der Auftraggeber eigentlich so wie rausgenommen hat. Oder es war wie inexistent gewesen, hat man nie gesehen, man nie gehört. Es hat nicht einmal Steering-Komitee gegeben. Einmal bin ich ins Projekt gekommen. Es war wirklich alles am Dampfen, oder es konnte dampfen. Unter anderem, weil der Projektleiter mit dem Team und dem Kunden ganz alleine war und es hat kein Ausschussmeeting gegeben, sei es mit den Kundenverantwortlichen und sei es auch intern. Und der Sponsor, der Auftraggeber, war der CEO von einem mittleren KMU. Das ist auch fatal. Das ist wirklich auch fatal, weil der Projektleiter, er hat Verantwortung, aber er hat nicht für alles Entscheidungskompetenz. Weil je nach Projekt oder vielfach braucht es auch weitere Entscheidungen. Und es ist ein Projektleiter seine Verantwortung, die frühzeitig weiterzugeben, zu kommunizieren, strukturiert, aber auch mit Lösungen kommen und nicht sagen, oh, ich habe ein Problem. Nein, ein guter Projektleiter, der bringt Probleme oder Risiken frühzeitig aufs Tapet, nicht mit Vorschlägen, aber jedoch die Entscheidung liegt beim Auftraggeber und er muss das Projekt auch verstehen, das Projekt auch vertreten. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Das ist der wichtigste Punkt, würde ich jetzt da sagen, oder? Also, dass Geschäftsleiter oder Projektsponsor aktiv am Projekt teilnimmt und nicht nur quasi da Projektleiter macht, das ist der Auftrag. Und der ist wahrscheinlich sogar noch schwammig formuliert. Und dann ist man frustriert, weil eine Enttäuschung kommt ja in der Regel aus einer Erwartung, die nicht eingehalten wird, oder? Und dann.
Und es sind immer nicht so einfache Diskussionen. Ist auch gut und ist auch wichtig, weil ich habe auch schon ein Projekt gemacht, wo einfach der Umfang nicht geklärt war. Und dann bin ich zum Projektsponsor gegangen und habe gesagt, ja, wir müssen um den Umfang reden, in Scope und out of Scope. Dann hat er gesagt, ja, ist ja alles klar, so willst du mit mir reden, das haben wir definiert, oder, vor einem halben Jahr. Und ich so, ja, und es ist alles auf Rot. Und es sind Themen, wo niemand verantwortlich ist. Ich bin die Leute gefragt. Mal sicher, ist alles definiert. Dann habe ich gesagt, nein, das muss man ganz, ganz klar definieren und gewisse Sachen neu aufsetzen. Dann haben wir auch ganz, ganz klar aufgezeigt, das ist auch ganz wichtig, wie man auch Sachen inhaltlich argumentiert. Also man kann ja mit Zahlen, mit Fakten argumentieren.
Aber Datenfakten, ja.
Ja, das ist auch immer ganz wichtig, gerade in einem Projekt. Weil man hat einen Projektplan, eine Projektressource, mit das Projektziel und es ist wichtig, dass man das auch Zahlen, Daten, Fakten ganz, ganz klar tut, auch so darlegen und präsentieren, auch die Risiken, auch die Mitigationsmassnahmen und den Mensch, mit ihm schaffen wir zusammen, eben eine gute Beziehung schaffen und wie wir gesagt haben, die Leute mit einbeziehen, sei es der Projektauftraggeber, sei es Benutzer, auch Projektkommunikation, das ist ja nachher dann eine Zusammenarbeit, die man nachher macht. Aber die zwei Sachen, die sind ganz wichtig.
Ich würde noch gerne nochmal auf die unklare Ziele, die ja oft anzutreffen sind, auch nach deiner Erfahrung, eingehen. Was hättest du dort für Vorschläge, damit wir, oder wenn wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp jetzt in diesem Bereich möchte mit auf den Weg geben, was könnte jetzt das sein, um klarere Ziele zu definieren? Da gibt es ja eins, das wahrscheinlich viele kennen, oder? Nach SMART.
Ja, genau. Gibt
es noch andere?
Ja, genau. SMART-Methode ist eine. Ich hatte auch wieder mal so eine Umkehrmethode oder einen Umkehrschluss. Und zwar, was sind die Erfolgsfaktoren und an was soll man merken, dass man nachher das Ziel erreicht hat? Das ist einfach so wie der Umkehrschluss oder in dem Sinn. Und das ist gerade in Digitalisierungs- oder Veränderungsprojekten ist das noch interessant, zum sagen, okay, einerseits, da tue ich eigentlich so eine Kombination machen. Man hat smarte Ziele, also man hat smart. Das ist so wie eine Zieldefinition, wenn man will. Und nachher machen wir schon bei der Zieldefinition wie eine Überprüfung. Okay, wir haben Ziel definiert und wie merken wir im Unternehmen, dass wir die Ziele, die wir erreichen wollen, auch erreicht haben?
Hast du da gerade ein Beispiel aus der Praxis vielleicht gerade so, wo man sich vielleicht das ein bisschen vorstellen könnte? Also ich sage jetzt mal, eine smarte Zieldefinition und danach eigentlich daraus ableiten, wie das messbar kann sein.
Ja, ich habe mal so ein Veränderungsprojekt gehabt, genau. Das sind ganz klare Ziele. Sie hat man zum Beispiel gesagt, okay, das Cross-Selling 30% mehr als jetzt, dann 25% mehr Terminabmachungen als jetzt. Und man möchte auch den Mitarbeitern soll 30% weniger mit administrativen Aufgaben haben und sich mit dem Kunden befassen. Und das war ein Projekt für Kundenberater. Also eigentlich so wie in einem Kundencenter für Kundenberater. Und nachher war es so, okay, und jetzt, an was tun wir das, wie soll er denn nachher sein, oder? Und dort war der neue Beratungsansatz. Also ich habe SMART, Hard Facts, Ziel definiert. Und im Umkehrschluss kann man sagen, okay, ich merke, dass das Berater das neu so macht, ist, er lässt nicht nur zu, wenn ein Kunde anruft und sagt, okay, ich tue das erfüllen, was sie mir sagen, nachher auf wieder schauen, sondern der neue Beratungsansatz ist so wie, ich habe noch mehr Fragen, ich frage ihm noch über die Lebenssituation, ich frage noch, wie die Familiensituation aussieht, ich kann ihm noch ein Zusatzprodukt oder einen Zusatznutzen verkaufen.
Du wirst quasi messbar machen anhand der Umsatzzahlen in anderen Segmenten, wo grundsätzlich jetzt stattgefunden haben, weil eben ein Cross-Selling-Thema ist als Thema gewesen, wo man als SMART definiert hat und jetzt ist sie in der Praxis, sage ich jetzt mal, so messbar, dass andere Bereiche mehr Umsatz könnten machen. Das könnte jetzt ein wirkliches Szenario sein wahrscheinlich.
Ja, genau, ganz richtig. Okay. Das ist das perfekt umgesetzt. Oder eine weitere zweite Methode oder eine dritte Methode, die vielleicht auch noch einfacher ist, also in der Fachsprache heisst es OKR. Mhm. Das sind, und OKR kann eben SMART-Ziel plus qualitative Ziel beinhalten. Und diese Kombination finde ich auch immer noch sehr, sehr gut.
OKR, das sind ja Objective Key Results, oder?
Genau. Ja, genau. Und einerseits Ziele sind ja vorwärts gerichtet und was OKR heisst, dass man Ziele aber regelmäßig überprüft und das finde ich auch enorm wichtig und nicht nur beim Projektende. Dann sagt man, okay, man hat quantitative Ziele nach SMART formuliert, wir haben auch ein qualitatives Ziel, das wir gerne möchten und nachher sage ich jetzt nach 3 Monaten, nach 12 Wochen, überprüfen, wo wir stehen anhand von diesen OKR-Zielen. Und dann ist es auch wieder nicht im luftleeren Raum oder schwammig, sondern sehr konkret.
Ja, da habe ich eine Folge aufgenommen mit dem Rainer Petzold, wo es um OKR und KPIs geht. Da musst du mir so anschauen, das ist Folge Nummer 45. So setzt du KPIs und OKRs erfolgreich in einem KMU um. Also für die, die da Interesse haben, wirklich, da sind wir wirklich tief ins Detail zu OKRs und KPRs eingegangen. Folge Nummer 45. Genau. Ja, merci Anita für die 3 Methoden. Eben SMART ist die, die wahrscheinlich am häufigsten verwendet wird. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen, ja auch bei KMUs, wo vielleicht eben im Rahmen von der Ressourcen, sage ich jetzt mal, weil, ja, nicht nur KMUs, wir haben auch natürlich Herausforderungen bei Grossunternehmen. Wenn wir ja ein Projekt hätten, ist es ja nicht oftmals so, dass man Zeit dafür hat, sich 100% auf das Projekt zu fokussieren. Und ich rede jetzt nicht vom Projektleiter. Der Projektleiter, der wird wahrscheinlich schon die Zeit haben, nicht wahrscheinlich in den meisten Fällen, aber die Key-User oder halt einfach das Personal an der Front, operative Personal. Jetzt kommt noch ein Projekt on top obendrauf. Ich habe ja gar keine Zeit, mich um das Projekt zu kümmern, weil ich das Operative muss machen. Wie kann man mit so einer Herausforderung umgehen?
Ja, das ist ja sehr gängig. Und meistens die Leute, die man ein Projekt will, die sind ja unentbehrlich im Alltag. Also ich glaube, das ist egal, in welcher Branche und in welchem Unternehmen oder welcher Unternehmensgröße. Ich glaube, das ist doch so ein bisschen das Typische oder von dem her. Genau. Und das Projekt ist auch immer, steht auch immer quer der Landschaft vom Alltag in dem Sinn. Aber gleich, ich plädiere jetzt für das Projekt, weil ich habe ja den Projektauftrag und den Projekterfolg vor den Augen. Da ist auch wieder so das eine, ist wirklich eine gute und transparente Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten. Das geht auch wieder gute Zusammenarbeit und Stakeholder-Management, dass der Projektleiter frühzeitig zu den Führungskräften, zu den Chefs geht, von den Leuten, die er will. Weil dann haben die auch einen Handlungsspielraum. Weil ich sage ganz, ganz klar, Und ein grösseres Projekt ist, kann Mitarbeiter, die 50% für das Projekt kann entbehrt werden, ist viel, viel wertvoller für das Projekt, als wenn ich 3 Ressourcen habe auf 15%. Weil das hilft niemandem etwas. Weil nachher werden nämlich Mitarbeiter selber werden nicht entlastet, weil 15% kann man schon noch on top leisten. Sie sind dann vielleicht gerade mal einen halben Tag da und müssen sich jetzt erst einarbeiten, wieder eindenken, das Projekt, vielleicht haben sie eine Aufgabe, es bringt wirklich, wirklich nichts. Also ich sage, wenn man das nachher kann, frühzeitig ausdiskutieren und darlegen, dann können ja beide Seiten miteinander auch kommunizieren und das aushandeln. Und dann kann man auch sagen, okay. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich sage, schau, gilt für den und den Zeitraum, oder brauche ich den Mitarbeiter, sage jetzt zu 50%, dann kann man auch etwas machen. Und der Zeitraum ist nicht ein Jahr oder ist nicht ein halbes Jahr, sondern also man sagt, ich habe diese Aufgabe und dann sage ich, okay, dann wäre es super, wenn ihr für die nächsten 2 oder 3 Wochen noch könnt ihr als Ansprechperson dienen, kann aber in der Linie sein und ich lüte mal, ich tue einen Einbezug in gewisse Projektmeetings auf nach Bedarf. Also dass man es wirklich so tut, steuern. Und ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich jetzt, das ist so wie ein Konsens oder ein Kompromiss.
Ja, auch da wieder, oder? Quasi der Projektsponsor, der hinter dem Projekt muss stehen und auch die Ressourcen anführen und Schlusszeichen und nicht in Form von 15%, wie du jetzt so geschildert hast, sondern wirklich gesagt, hey, das Projekt hat eine Wichtigkeit fürs Unternehmen, es ist ein strategisches Projekt, oder? Also in der Regel sind ja so Transformationsprojekte strategisch und man macht ja nicht einfach ein Projekt, um es einfach machen, oder? In dem Sinne, in den wenigsten Fällen, sondern also hoffentlich nicht, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es wirklich Leute gibt, die einfach ein Tool anfangen einführen, nur weil das Tool cool ist. Künstliche Intelligenz, Stichwort, oder? Und am Schluss findet es gar keinen Einsatz, beziehungsweise, ich nehme da auch wieder, wiederhole mich, Nutzen vor Technologie immer, oder? Also, es bringt die beste Technologie nichts, wenn der Nutzen nicht da ist.
Und da sprichst du etwas ganz, ganz etwas Gutes an, den Nutzen. Ja, weil wenn der Mitarbeiter den Nutzen sieht und der Nutzen ist auch für einen selber, und das ist immer so und das vergisst man sehr oft, jeder Mitarbeiter, egal auf welcher Stufe, ob es jetzt der Experte ist, ob es jetzt ein Teamleiter ist, ob es ein Abteilungsleiter ist, ob es der Inhaber ist, jeder fragt sich, was bringt das Projekt für mich für einen Nutzen oder was hat es für eine Veränderung, was bedeutet es für mich? Das fragt jeder für sich auf seine Aufgaben adaptiert. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es wird so viel vergessen. Meistens hat man das Projektziel und das Unternehmensziel und nachher erwartet man, dass automatisch die Leute mitschaffen, dass sie noch Zusatzaufgaben übernehmen, ohne ihnen wirklich zu erklären, und das ist die Aufgabe vom direkten Vorgesetzten oder in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter, um das aufzuzeigen und die Leute so auch ins Boot zu holen. Man kann nicht jeden ins Boot zu holen, doch das ist ganz, ganz wichtig.
Gut, Anita, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Ich würde das gerade als Abschlusswort nehmen. Ich würde jetzt nicht ausschliessen, dass wir eine zweite Folge machen. Ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer, ob wir eine zweite Folge machen sollen. Ich denke, ich bin gespannt auf Feedback entweder zu der oder an der Anita oder zu mir. Und ich würde dir, Anita, noch das letzte Wort geben. Was willst du? Und das muss nicht zwingend im Rahmen des Projektmanagements sein, aber den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben.
Ja, also wie noch vielleicht schon gemerkt haben, das Projekt ist eine von meinen Leidenschaften und ich kann verstehen, Veränderungen ist per se etwas, was niemand unbedingt möchte. Das ist in der Seele von Menschen. Jedoch mehrmals ein bisschen etwas wagen und einfach sagen, komm, ich versuche es, ich bin allein auf dieser Welt, weil es ist so fantastisch, wenn man nachher runterschaut und denkt, hey, wow, das haben wir zusammen geschafft, das hätte ich nie gedacht.
Gut, Anita, merci vielmals. Wie können die Leute dich erreichen? Wo, wie bist du auffindbar?
Also ich bin auf LinkedIn und mein Name ist Anita Imbach. Dann habe ich auch eine E-Mail-Adresse anita.imbach@ai3-consulting.com oder mein Telefon 079 337 2145.
Merci vielmals, Anita, für die Informationen und für deine Zeit. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja oder hören wir uns oder nehmen wir eine zweite Folge auf. Mal schauen.
Danke vielmals, Stefan, für, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
Danke dir. Einen schönen Tag noch. Tschüss, tschüss.